Influencer on Air, der Podcast zum Thema
Inklusion und Arbeit.
Herzlich willkommen bei den Influencern on Air. Wer sich jetzt auf die Folge von Come Together gefreut hat, müssen wir leider krankheitsbedingt auf die nächste Folge vertrösten. Schade. Heute sprechen wir mit Nikolai Weilbecher vom Männerkreis Göttingen. Bitte stellen Sie sich einmal vor.
Ja, hallo. Mein Name ist Nikolai Weilbecher. Ich bin 46 Jahre alt, Ehemann und Vater von 3 Söhnen und lebe in der Nähe von Göttingen auf dem Land.
Was ist die Eingliederungshilfe?
Ich arbeite in der Wiedereingliederungshilfe hier in Göttingen mit psychisch erkrankten Menschen, die Hilfe, Unterstützung, Begleitung in ihrem Alltag brauchen. Geht es um ganz verschiedene Themen, ob es jetzt Unterstützung im Umgang mit Behörden, Abbau von Ängsten, teilweise scheitert es schon daran, die Post aufzumachen, geschweige denn, oder schon den Briefkasten zu öffnen.
Was ist die qualifizierte Assistenz?
Die qualifizierte Assistenz. Unsere Klienten leben zu Hause in ihrer eigenen Wohnung und wir machen aufsuchende Hilfe. Wir erstellen zum Beispiel Tagespläne mit den Leuten. Wir erstellen Haushaltspläne, wenn es mit dem Geld vorne und hinten nicht reicht. Wir gehen gemeinsam einkaufen. Wir machen soziales Kompetenztraining. Wenn die Leute soziale Ängste haben, dann führen wir sie niedrigschwellig und langsam ran, dass sie wieder in Kontakt kommen. Zum Beispiel Busfahren üben, ganz profan. Oder ja, dass die Menschen einen Grund haben, auch regelmäßig wieder vor die Tür zu gehen und wieder Freude am Leben bekommen.
Was sind die Herausforderungen?
Die Herausforderungen. Wir haben mit ganz verschiedenen Krankheitsbildern zu tun. Und damit gilt es umzugehen. Wenn ich plane, um 8 Uhr morgens einen Termin zu haben, dann heißt das noch nicht, dass der Klient auch morgens um 8 aufstehen kann. Gerade in depressiven Episoden. Der Beziehungsaufbau ist hin und wieder tricky. Manchmal geht es sehr, sehr schnell. Manchmal muss man das Nähe-Distanz-Verhalten doch ein bisschen regulieren, wenn es dann zu nah wird. Das sind meine persönlich größten Herausforderungen. Und ich habe täglich mit Bürokratie zu tun. Das ist natürlich auch nochmal herausfordernd.
Wer nimmt das Angebot denn in Anspruch?
Gute Frage. Wir kriegen Menschen teilweise empfohlen, die Menschen kriegen uns empfohlen. Zum Beispiel von der BFG Menschen, die reflektiert sind und merken, dass sie gerne Hilfe in ihrem Alltag hätten, in ihrer Lebensbewältigung.
Was sind die Grundlagen, um das Angebot denn in Anspruch nehmen zu können?
Es braucht eine Diagnose, und zwar einer psychischen Erkrankung. Ob es nun soziale Ängste, Depressionen, kognitive Einschränkungen, es braucht definitiv eine Diagnose.
Und wenn man dann die Diagnose hat, dann wie läuft das Ganze dann so ab, wenn man das Programm durchläuft?
Es gibt ein Hilfeplanverfahren. Da wird von unserer Seite ein Erstantrag gestellt mit dem Hilfebedarf. Es wird ein psychiatrisches Gutachten nochmal erstellt, ein kurzes. Und dann wird das Ganze an die zuständigen Behörden geschickt, der Wiedereingliederungshilfe, Stadt und Landkreis. Und die entscheiden dann letztendlich und auch, wie viele Stunden die Woche zur Verfügung stehen.
Und der Rahmen ist dann nicht begrenzt, das ist halt abhängig von der Person.
Richtig, richtig. Es passieren regelmäßig, in der Regel einmal im Jahr, ein Hilfeplangespräch. Und dort wird der Bedarf festgestellt. Und von einer Stunde zur Kontaktpflege bis hin zu 8 Stunden die Woche ist alles dabei. Also ein Praxisbeispiel. Dann angenommen, ich habe einen jungen Mann, Anfang 20, mit sozialen Ängsten und hat seit Monaten den Briefkasten nicht mehr geleert. Alte Papiere häufen sich, Schulden türmen sich, das wird immer mehr. Und das ist der Punkt, wenn wir reingehen, als erstes machen wir einen Bestandscheck. Was ist hier los? Was für Bedarfe hat der junge Mann? Wir sichten die Post, wir übersetzen tatsächlich dieses schreckliche Amtsdeutsch in eine verständliche Sprache für die Leute. Wir sortieren Unterlagen, wir bauen erst Kontakt zur Schuldnerberatung auf zum Beispiel. Wir begleiten Arztbesuche, wir sind einfach als Ansprechpartner und als handfeste Hilfe zur Stelle. Im Idealfall funktioniert das Ganze als Training. Häufig erlebe ich das, dass die Menschen dann nach einer Weile mir freudig erzählen, du, ich habe alle Briefe geöffnet und es war gar nichts Schlimmes dabei. Ich hab das alles alleine gemacht. Ich habe 3 Termine vereinbart und war auch da. Und am Ende glaube ich, ich habe meinen Job gut gemacht, wenn ich nicht mehr gebraucht werde.
Das stellt sich ja dann quasi von alleine raus. Wenn sie dich nochmal in Anspruch nehmen, dann müssen sie das wohl tun, ne? Genau. Gibt's dann auch Menschen, die dann wiederkommen, also weil es einfach nicht gelöst ist?
Das gibt's durchaus. Wir haben Menschen, die da lassen das auslaufen, weil sie so weit verselbstständigt sind, dass sie sagen, brauch auch keine Unterstützung mehr. Und dann, wie das Leben ist, kommt doch nochmal eine Krise und dann steht die Tür aber auch immer offen, dass sie wieder zu uns kommen.
Ja, und eine Gruppe von Menschen, zu denen ich auch dazu gehöre, Männer, die haben ja eher das Problem, auch dass sie mal schwer über ihre Gefühle reden können oder alleine stehen im Leben oder sich zumindest danach fühlen. Es gibt da ja auch etwas, was du machst, so, ne? Erzähl doch bitte mal davon.
Genau, das ist dafür brenne ich. Das ist die Männerarbeit. Ich habe hier in Göttingen vor 1,5 Jahren circa den Männerkreis Göttingen ins Leben gerufen. Es läuft als Selbsthilfegruppe. Fand ich anfangs etwas merkwürdig, warum ist ein Männerkreis eine Selbsthilfegruppe, und habe dann einen Artikel geschrieben, Hilfe, ich bin ein Mann. Wenn man betrachtet, dass die häufigste psychische Erkrankung bei Männern Sucht ist, dass 3-mal mehr Männer Suizid begehen als Frauen, dass leider die meisten Gewalttäter Männer sind, die meisten Frauen Opfer, dann fragt man sich, was läuft da falsch? Ich habe am eigenen Leib erfahren, was es heißt, so von seinen Gefühlen abgeschnitten zu sein. Und ich habe knapp 20 Jahre nicht geweint und bin durch die Männerarbeit, die ich erfahren durfte, daran gekommen, wieder Zugang zu mir selbst, zu meinen Gefühlen zu bekommen. Und das hat mich so überwältigt, dass ich gesagt habe, ich will das auch für andere Männer erfahrbar machen. Und wie kann ich das machen? Indem ich selber in die Männerarbeit gehe und anfange, mich in dem Bereich zu engagieren, mich fortzubilden. Ich habe eine Fachweiterbildung gemacht als Männer- und Väterberater. Ich habe Fachweiterbildung zum Thema Burnout, Stressresilienzmanagement gemacht, um das in der Männerarbeit anzuwenden. Und die Themen im Männerkreis sind tatsächlich von Erfahrungen in der Kindheit, Sozialisation. Ich meine, jeder Mann kennt, glaube ich, den Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder ein Junge heult nicht oder sei doch nicht so ein Mädchen, als wäre das eine Beleidigung. Ganz furchtbar. Über Sexualität, über Partnerschaft, Kommunikation ist ein ganz großes Thema. Erstmal seine eigenen Bedürfnisse als Mann zu kennen und sich dann auch noch zu trauen, darüber zu sprechen. Und wenn ich das auch noch mit einem Gefühl verknüpfen kann und das in der Lage bin, das auszudrücken, das in Worte zu fassen, ist großartig. Ich sehe die Männerarbeit als aktive Friedensarbeit, als Gewaltprävention und versuche im Moment, bisher stehe ich da noch relativ alleine, hier in Göttingen eine Männerberatungsstelle ins Leben zu rufen, tatsächlich für Männer in Krisensituationen, für Männer, die merken, ich hab da irgendwie ein Aggressionsproblem und ich will aber kein Täter werden und ich weiß nicht mehr weiter. Weil für Täter gibt es was, da gibt es Beratungsstellen, da schicken dann die Gerichte und die Staatsanwaltschaft hin, aber es wäre doch wunderschön, wenn es gar nicht erst so weit käme und wenn es da dann schon eine Anlaufstelle gäbe.
Zumal es ja auch der Zugang zu den Gefühlen in vielerlei Hinsicht Stressreduktion bedeutet und Gewaltreduktion bedeutet und auf so vieles sich positiv auswirkt und denke ich, viele kommen auch Menschen so auf dich zu, wo du sagst, es ist weiter weg von dem Thema Gewalt und manche sind näher dran am Thema Gewalt? Oder,
Ja, absolut, absolut. Es geht nicht immer nur um Gewalt. Es geht tatsächlich auch um Selbstwirksamkeit, um Selbstbewusstsein. Es geht um Körpergefühl. Also Männer gehen zum Arzt, wenn beide Arme gebrochen sind. Es geht um Männergesundheit, ganzen Themen wie Hodenkrebs, Prostatakrebs, Prophylaxe, wo man gefühlt viele, viele Männer fast hinprügeln muss, weil, ich meine, das sieht man jetzt nicht, meine Körperhaltung, aber dieses sich als Mann so stark fühlen, dass man sagt, ich werde ja nicht krank. Und dann gehen sie zum Arzt, wenn es viel zu spät ist. Das ist Sozialisation, das ist männliche Erziehung, das ist, jetzt werde ich ein bisschen politisch, aber dem Patriarchat geschuldet, in dem wir alle leben. Und Männer leiden genauso unter dem Patriarchat wie die Frauen. Sie geben es nur nicht zu, weil die Privilegien und Vorteile, die sie dadurch haben, vielleicht doch manchmal leider überwiegen. Wenn wir uns jetzt Männlichkeit aber mal in der Geschichte angucken, hegemoniale Männlichkeit, so sind Stöckelschuhe für Männer erfunden worden. Rosa war früher die Farbe für Jungs. Das hat sich alles geändert mit dem Zeitgeist. Und im Moment spürt man gerade bei jungen Männern Anfang 20 wieder eine Umkehr. Die gehen weg von diesen patriarchalen Urbildern. Wobei die Menosphäre brandgefährlich, die ist präsent, vor allen Dingen in den sozialen Medien, und dem muss man was entgegensetzen. Und ein Mann zu sein, der reflektiert ist, sich seiner eigenen Gefühle bewusst ist, seiner eigenen Verantwortung, sich seiner Privilegien bewusst ist, der ist alles andere als woke und schwach. Ich arbeite da mit so einer Art Dreieckstruktur. Also erstmal erkennen und benennen, was sind denn für Probleme und wo kommen die her? Welche Probleme bringen Männer mit? Das sind dann häufig diese sozialisierten Verhaltensmuster, diese Rollenbilder, Klischees, die Probleme machen. Dann nehmen wir uns die Probleme vor und schauen, was machen die denn für Probleme? Zum Beispiel bei Essstörungen, bei jungen Männern, bei Jugendlichen nehmen rapide zu. Die ballern sich mit irgendwelchen Ernährungs-, wie heißen die Dinger? Das ist auch so ein schönes englisches Wort für Supplements, Nahrungsergänzungsmitteln voll. Und das alles, um einem Körperbild zu entsprechen, was sie irgendwo medial vorgesetzt bekommen, was ihnen erzählt wird, so hat ein Mann auszusehen. Da werden Themen aufgegriffen wie, wieso ist es für einen Mann normal, in dieser Gesellschaft einen gewissen Grad an Aggression mitzubringen? Warum ist es männlich, andere zu unterdrücken, der Alpha-Mann zu sein? Und welche Probleme bringt das mit sich? In dem Fall ist es Gewalt. Der gesellschaftliche Anspruch an den Mann, der Mann muss erfolgreich sein und ist das nicht, dann ist er kein richtiger Mann, führt zu Leistungsdruck, zu Depressionen, zu Versagensängsten, treibt Männer bis in den Suizid. Das ist häufig der Grund. Männer haben ihren Job verloren, können die Rate fürs Haus nicht mehr zahlen, können die Rate fürs Auto nicht mehr zahlen. Und anstatt zu sagen, ey, endlich bin ich frei, hab den ganzen Scheiß nicht mehr am Arsch, bringen sie sich um vor lauter Verzweiflung, weil sie nicht mehr genügen. Und das könnte ich jetzt noch stundenlang so weiterführen, was da alles passiert. Und Männer sind großartig da drin, zu externalisieren. Sprich, ich nehme mir das Problem nicht vor, sondern ich werde spielsüchtig, ich werde der geilste Marathonläufer ever. Hauptsache, ich muss mich nicht mit mir selbst, meinen Gefühlen und allem, was da dran hängt, beschäftigen.
Und wenn man dann nicht mehr gesund ist, dann bricht die Welt zusammen, weil man nicht mehr den Auslass hat.
Jetzt hatte ich aber erst eine Linie, das Dreieck. Und dann am Ende kommt das Öffnen.
Sehr gut.
Dann bringe ich den Mann zur Sprache. Dann sind wir im Gespräch. Gehe ich damit um? Also ich bin selber im Austausch über mein Innerstes, über meine Probleme, über mein Gefühlsleben mit anderen Männern, auch mit anderen Coaches aus dem Freundeskreis. Und ich habe da ein sehr, sehr schönes soziales Feld, was mich stützt. Ich habe meine Frau zu Hause, mit der kann ich ganz, ganz viel besprechen und reflektieren, und die schont mich auch nicht. Und ich glaube, was mir am allermeisten hilft, ist, ich mag Männer. Ich mag diese Arbeit, ich liebe diese Arbeit, und ich glaube, Dinge, die man liebt, die belasten einen eher weniger. Psychohygiene ist wichtig, die habe ich. Ich mache meine Achtsamkeit, ich mache meine Meditation, ich mache meine Atemübungen. Das ist wichtig für mich und mein Nervensystem, mein Wohlbefinden. Wie gesagt, so bin ich da hingekommen. Ich habe mir irgendwann gedacht, was mir hilft und was für mich gut ist, das kann für andere auch nicht schlecht sein. Genau, und dann habe ich irgendwann Acompano Coaching Männerberatung gegründet. Leider bisher nur für Selbstzahler möglich. Von daher ist die Männerberatungsstelle Göttingen in Planung, damit es endlich niedrigschwellig, barrierefrei für alle interessierten Männer offen steht.
Wie kann man dich erreichen?
Erreichen kann man mich, man findet mich im Internet, wenn man den Männerkreis Göttingen googelt. Ansonsten ist meine Webseite acompano-coaching.de oder Nikolai Weilbecher, dann findet man mich auch.
Kann jeder da hinkommen?
Du sprichst vom Männerkreis.
Genau, ich spreche vom Männerkreis. Muss man sich wahrscheinlich vorher bei dir anmelden und...
Genau, richtig, genau. Wer zum Männerkreis möchte, schreibt mich am besten einfach an oder ruft mich an. Meine Telefonnummer steht auch im Netz. Der nächste Schritt, ich bespreche das dann mit den Männern im Kreis. Wir sind in der Regel zwischen 8 und 12 Männern, die regelmäßig da sind, und schauen, wo sind wir gerade? Sind wir gerade in einem Prozess, wo es nicht passt, dass ein neuer Mann dazukommt, oder ist gerade alles offen? Dann laden wir den Mann ein und schauen, ob er zu uns passt und ob er es bei uns aushält. Ich meine, wir reden über Gefühle, wir reden nicht über Fußball, wir reden nicht über Politik. Wir haben einen Redestab, wir lassen einander ausreden. Ich habe tatsächlich schon Männer erlebt, die genau das blöd fanden. Ja. Schwierig für manche Männer, nicht ungefragt einen Ratschlag geben zu dürfen oder ihre Meinung sagen zu dürfen. Wenn ein Mann von sich berichtet, und das ist oberste Regel, du sprichst von dir, und jemand anders hat den Impuls, ich will da aber jetzt sofort was zu sagen und ich kann dir jetzt den tollen Tipp, den Ratschlag geben, anstatt erstmal zu fragen, hey, möchtest du dazu überhaupt was hören oder darf ich dazu was sagen? Und das sind so Kommunikationsregeln, die wäre schön, wenn sie sich irgendwie gesellschaftlich etablieren. Bei uns im Männerkreis gibt es die. Und die sind für manche Männer, die dann nur einmal da waren, tatsächlich eine Hürde.
Ja, ich kenne es leider auch mit dem ungewollt Ratschläge geben. Und wenn man aber jemand hat, der einem sagt, du, kannst du das vielleicht ein bisschen abgewöhnen, dann ist das auch schwer, ja. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, das war gerne. Wirklich sehr interessant.
Das war Inktuenza on Air. Beim nächsten Mal dann zum Projekt Come Together. Diesmal wirklich.
Influencer on Air. Der Podcast zum Thema
Inklusion und Arbeit.